Hamburg-Bramfeld, die Berner Chaussee. Und wenn man mit dem Bus bis zur Haltestelle Honerkamp fährt und da aussteigt, braucht es noch 20 Schritte. Und man kommt an ein Haus, das ein bisschen zurückgesetzt von der Straße, hinter einem Rasen und einer grünen Hecke und ein, zwei Aufstellern verspricht, die Bramfelder Laterne zu sein, in dem sich ein Weltladen befindet. Das Ganze ist draußen an der Fassade zu sehen. Davor ist so ein Infokasten, in dem der faire Handel gepriesen wird. Hier steht auf einem Plakat, ich will's anders, Konsum gegen Armut, fair feels good und Öffnungszeiten für den Weltladen. Also ein Geschäft offenbar, was jetzt nicht die üblichen Ladenöffnungszeiten hat, sondern nur partiell geöffnet ist. Dann komme ich an einem weiteren Aufsteller vorbei, da steht dran, evangelisch-lutherische Simeon-Kirchengemeinde. Ist offensichtlich also ein Laden, der was mit der Kirche zu tun hat. Und tatsächlich ist hinter diesem Gebäude ein heller Klinkerbau mit Spitzdach. Sieht eigentlich ein bisschen aus wie so ein Haus von Landarbeitern in Norddeutschland an so Chausseen. Also ein relativ kleines Gebäude, nur ein Stockwerk mit einem spitzen Dach. Und hier offenbar kann man bei geöffneter Tür in den Garten treten, in den Vorgarten, kommt einen gepflasterten Weg entlang vorbei an einem Tauschregal. Hier steht's, am Baum. Bitte stellen, legen Sie nichts neben das Tauschregal. Wenn das Regal voll ist, nehmen Sie Ihre Spende wieder mit nach Hause. Ausnahme in die blaue Kleiderkiste. Kartons und Abfälle wieder mitnehmen. Unsere Mülleimer sind regelmäßig überfüllt. Okay, und in diesem offenbaren Tauschregal befinden sich vor allen Dingen Bücher. Hier ist ein bisschen Spielzeug. Was haben wir denn so? Alles Mögliche, bunte Literatur, Ernst bis Unterhaltung, würde ich mal vorsichtig sagen. Ja, Thomas Mann und Hermann Hesse dürfen da natürlich auch nicht fehlen. Ansonsten so alltägliche Gegenstände, ne? Hier ist so ein Setzkasten und ein Korb, den man Waren tragen kann. Ach ja, und hier ist auch die blaue Kiste, in der sich dann eher Kleider befinden. Rechter Hand befinden sich so Aufsteller, Informationstafeln. Und eigentlich wirkt es recht gemütlich, wenn die Straße nicht wäre, auf der der Verkehr doch in der Berner Chaussee relativ kräftig zu sein scheint. Okay, wir gehen mal rein und dann kriegen wir raus, was das eigentlich ist, die Bramfelder Laterne und der Weltladen. Und da betrete ich den, komme eigentlich durch die Eingangstür gleich mitten rein in Angebote jeglicher Art. Das ist offenbar ganz eindeutig der Laden. Er kommt sehr farbig daher, Tische, Regale voll mit allem Möglichen. Hier sieht es eigentlich eher gar nicht so nach Lebensmitteln aus, sondern hier sind Textilien, Gläser, Taschen und andere Dinge in den Regalen, Spielzeug auch. Und eigentlich auch relativ klassisch. Also wenn wir vom Weltladen reden, ich weiß nicht, was Sie gerade für eine Vorstellung haben, was das sein könnte. Ich glaube, die Bramfelder Laterne und der Weltladen würde diese Vorstellung erfüllen und seit neuestem jede Form von Mund-Nasen-Masken, die hier zu sehen sind. Und drei Leute tummeln sich in genau diesem Laden. Klaus, Günther und Maria sind das, die wir jetzt nach und nach auch kennenlernen. Und mit denen ich vor allen Dingen den Laden kennenlerne und den Ort, denn mitnichten, und deswegen ist Weltladen und Bramfelder Laterne zwei unterschiedliche Namen, ist das hier nur der Ort zum Kaufen und Konsumieren, sondern sehr viel mehr. Klaus, was ist das für ein Laden, der Weltladen, und was hat er mit der Bramfelder Laterne zu tun?
An für sich gibt der Bramfelder Laterne erstmal den Namen, der heißt nämlich Bramfelder Laterne. Und wenn du was über den Laden wissen möchtest, dann würde ich mal ganz schnell Maria fragen. Die kommt gerade zur Tür rein. Das ist nämlich die Ladenleitung hier bei uns.
Okay, Maria, dann frage ich dich, der Weltladen und die Bramfelder Laterne, wie sind die zusammengekommen? Was ist das hier?
Also vor circa 40 Jahren war hier der Pastor Jehn und er kam aus Afrika und hatte dann hier die Idee, als es ja überall anfing mit dem fairen Handel, auch hier in Bramfeld für den Hamburger Osten eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Leute an die fairen Waren kommen. Es fing natürlich mit Kaffee und Jute an, klar.
Jetzt sieht man hier vor allen Dingen so von Gläsern über Taschen, Tücher, Mundmasken, Spielzeug. Im Raum nebenan sehe ich schon auch Essen, Trinken und so weiter. Wie kommt ihr auf dieses Sortiment?
Also hauptsächlich gibt es Kaffee im fairen Handel. Also das ist immer noch der größte Anteil und auch bei uns sind das die meisten Kunden, die ihren Kaffee hier kaufen. Aber es gibt genauso viel Schokolade inzwischen, sehr hochwertige Weine. Ja, und Kunstgewerbe fängt an. Also das Siegel gilt ja immer nur für einzelne Produkte, wenn da was Transfer vergibt, für Schokolade, Wein, Kaffee, Tee. Und bei den Kunsthandwerkssachen ist es schwieriger, das zu zertifizieren, weil es ja dann auch bei Kleidung, es ist ja auch Baumwolle und die Verarbeitung und ja, alles Mögliche.
Wir können es ja ganz konkret machen. Was zum Beispiel ist eine Klangschale fair oder nicht fair?
Weil wir gerade daneben stehen.
Also die Klangschalen kommen aus Nepal und die Leute bekommen natürlich direkt ihren Lohn, so dass sie davon leben können. Living Wages, so.
Das heißt also, die Herstellung ist hier genauso wie bei Bauern, die meinetwegen Kakao anbauen, geht es darum, dass die Arbeitsleistung so entlohnt wird, dass die Leute davon leben können. Ist das der sozusagen das, was es fair macht?
Ja, und in Nepal gibt es noch ganz viele Initiativen, die es Menschen ermöglichen, überhaupt an Arbeit zu kommen, weil sie irgendwie ausgegrenzt werden. Und die haben dann Werkstätten und es wird dann auch dafür gesorgt, dass die Waren abgenommen werden hier in Europa. Die brauchen ja Geld.
Und wer kommt hier so her in so einen Weltladen in der Bramfelder Laterne, in der Berner Chaussee? Also jetzt nicht der zentralste Ort für, sage ich mal, eine Einkaufsgelegenheit.
Also viele Menschen, die das mal gehört haben und hier einmal waren, kommen meistens wieder, weil das sehr ansprechend ist und ein großes Sortiment vorrätig hat. Es fing ja an, dass in den Kirchengemeinden Stände auch waren, die dort nach dem Gottesdienst Waren verkauft haben, um das überhaupt in Gang zu bringen. Das ist ja nun 30, 40 Jahre her und der Anspruch war ja, grundsätzlich alles fair zu machen, also alle Produkte, also dass sich der normale Handel ein Beispiel daran nimmt. Es ist leider immer noch eine Nische.
Okay, und vielleicht, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, der Link zur Kirche, gibt es den noch?
Ja, den gibt es unbedingt. Die Kirchen unterstützen es nach wie vor. Es gibt ganz, ganz viele Kirchengemeinden, für die es selbstverständlich ist, fair gehandelte Produkte zu nehmen, Kaffee, Tee, Blumen, überhaupt die ganze Beschaffung nachhaltig und fair und ökologisch zu haben.
Und ist das ein Geschäft für die Kirche?
Also dadurch, dass ja die Spannen sehr klein sind, ist ja gar kein Gewinn. Und wir sind ja auch sowieso nicht gewinnorientiert. Die Kirche unterstützt gerade diese Räume hier, indem sie uns die kostenlos zur Verfügung stellt. Sonst könnten wir hier auch gar nicht die Waren anbieten, weil es die Spanne, das ist ja der Sinn dahinter, dass die Erlöse den Produzenten zugutekommen.
Naja, also es gibt für diesen Laden hier auch einen Verein, der aber nicht so ganz offiziell eingetragen ist. Und die haben damals eine Satzung gemacht, dass wenn Gewinn entsteht, dass der für soziale Projekte in den Ländern verwendet wird, aus denen die Waren kommen. Aber ehrlich gesagt, Gewinn machen wir nicht, aber wir tragen halt dazu bei, dass ein Teil der Waren hier in Deutschland abgesetzt werden kann. Und einen halben Job kann man damit finanzieren. Das ist eben Maria. Sie ist aber dann mehr oder weniger doch die ganze Woche hier, weil sie das eben auch gerne macht. Nee, also die Kirchen müssten sich schämen, wenn sie daraus jetzt Gewinn erzielen wollten. Wollen sie aber auch nicht.
Aber weil du gerade den Begriff, also so einen zentralen Begriff für den Ort auch angesprochen hast, also sozusagen Bildung, Bildungsarbeit, weil das ist ja das, wo hier die Schnittmenge entsteht, was Bramfelder Laterne und Weltladen zu mehr macht als einem Ort, wo ich fairen Kaffee kaufen kann und so ein bisschen mein Gewissen beruhige, kommerziell. Wie sieht denn das aus? Also was ist denn die Schnittmenge? Wo fängt die Bildung an, neben dem, was man auch lernen kann über fairen Handel hier?
Ja, wir haben hier, also, und da muss ich sagen, das ist auch wieder aus den Zeiten von vor 30 Jahren, hat man angefangen, alle möglichen Bildungsmaterialien, seien das jetzt Arbeitsmappen oder Videos oder sogar Filme, zu sammeln. Und dann ist es dazu gekommen, dass eine ganze Reihe von Schulen mit ihren Klassen hierher gekommen sind, zum sogenannten außerschulischen Lernort, wie die Behörde das sagt. Die kommen dann 2-3 Stunden her und einer von uns bereitet ein Thema vor, zum Beispiel Kinderrechte oder Klima, sehr aktuell, oder wie wird eigentlich Kaffee produziert, was sind das für Leute, was verdienen die dabei oder auch nicht. Und dazu haben wir dann neben dem Laden noch einen weiteren Raum, in dem eine ganze Schulklasse passt. Es gibt zum Beispiel auch ein Spiel mit einer großen Weltkarte auf dem Fußboden. Dann kann man mal so testen, also die Schüler können selber testen, was wissen sie eigentlich über die Welt im Ganzen? Wo kommt das her? Immer sehr spannend, muss ich sagen. Und so versuchen wir eben den jungen Leuten zu vermitteln, nicht alles, was du kaufst, ist da einfach so da, sondern das hat jemand erarbeitet, Und im Zweifel kann er davon leben oder auch nicht.
Die einzelnen Facetten der Bildungsarbeit hier vor Ort gucken wir uns jetzt zusammen mit Klaus an, der nämlich nicht zuletzt auch mit an diesem Konzept gearbeitet hat. Und vielleicht gehen wir einmal hier durchs Haus und dann auch die Außensachen anzugucken, zum Beispiel Bienen, die es hier auch noch gibt. So, wir stehen jetzt in einem Raum, der sieht eigentlich eher aus wie eine Verleihstation, um ehrlich zu sein. Da sind in einem Regal in 4 Etagen silberne, so eine Alukoffer, wie man sie kennt von zum Beispiel Businessreisenden unter Umständen. So sieht das eigentlich aus. Allerdings haben die Koffer Aufschriften, die mir verraten, dass tatsächlich das, was eben Günther schon angesprochen hat, hier irgendwie materialisiert ist. Denn wir haben Begriffe darauf wie Brasilienkoffer, der Kaffeeröstkoffer, Papierkoffer, Wasserkoffer, Geldkoffer, was ich besonders gelungen finde, und Fairhandelskoffer. Klaus, was ist das?
Eigentlich ist es ein Treppenhaus, ne? So von der Optik her. Ja. Danke für das Kompliment, ne? Nein, es ist so, dass wir vor vielen Jahren schon mal damit angefangen haben. Mein Vorgänger hat das schon angefangen, im Rahmen der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung Unterrichtsmaterialien für LehrerInnen zu entwickeln, die hier ausleihbar sind zu den klassischen Themen des sogenannten globalen Lernens. Da kann man noch mal extra drüber reden, welche Methodik und Didaktik dahinter steckt und worum es da geht. Und ich habe das dann 2009, 10 so in dem Rahmen dann fortgeführt. Und die Themen, die orientieren sich alle an globalen Themen und am Hamburger Rahmenlehrplan der Schulen. Das heißt, wir haben ein paar Koffer dabei, die wirklich in Auftrag gegeben wurden, im Postkolonialkoffer zum Beispiel. Ganz charmant, unser Fleischkoffer. Klingt natürlich nicht so appetitlich, aber es ist kein Fleisch drin, sondern im Gegenteil, ich fürchte fast, wenn man den Fleischkoffer mal richtig durchgearbeitet hat, dann neigt man doch eher zum Vegetarier oder Veganismus. Das könnte durchaus sein. Und wenn ich jetzt an Tönnies denke, all das, was heute diskutiert wird, das steckt da schon in dem Fleischkoffer drin, der bestimmt schon 4 oder 5 Jahre alt ist. Und diese Koffer werden in der Tat von Günther ausgeliehen für einen ganz geringen Betrag. Ich glaube 2,50 die Woche oder 3 €. Oder sie werden hier ausgebreitet und man bereitet sich auf dem Unterricht vor. Hin und wieder kommt auch ein LIV, früher sagte man Referendar, Referendarin vorbei und bereiten sich mit den Materialien auf ihre Unterrichtsprobe vor. Das kommt auch vor. Es ist ein sehr offener Ort, wo man auch gerne Workshops, Seminare annimmt, auch im Bereich der Lehrerausbildung, Lehrerinnenausbildung, sehr kommunikativ. Und da spielen diese Printmaterialien plötzlich wieder eine Rolle, was uns immer überrascht. Das ist vielleicht das Pfund, was uns all die Jahre so bekannt gemacht hat. Man bekommt alle Informationen im Internet, aber man lernt hier auch Recherche zu betreiben, an die wirklichen Wurzeln der Themen ranzugehen. Klassisches Beispiel ist der, was weiß ich, Rüstungsexportbericht. Den kann man sich runterladen und dann hat man direkt die Quelle. Und diese Recherchearbeit, die fließt in die Koffer ein. Und das ist etwas, was wir hier immer als Dienstleistungsservice verstanden haben für Menschen, die selbst Seminare anbieten, also Multiplikatorinnen des globalen Lernens. Und es ist immer wieder überraschend, wenn wir mal ein Seminar haben zu Thema der Koffer, wie gerne sich kleine Gruppen von Studierenden oder von Lehrern draufstürzen und sagen, wow, ist ja haptisches Material, das kann man ja anfassen. Ja gut, ist ein bisschen altmodisch, sagt dann der eine oder andere. Hier könnte man wieder mal ein bisschen aktualisieren. Ist auch alles richtig, das stimmt. Aber trotz Digitalisierung hat es einen eigenen Reiz, mal so einen 12-Kilo-Koffer in der Hand zu haben, aufzuklappen, Bücher, DVDs, Unterrichtsentwürfe teilweise drin zu sehen und sich selbst erstmal Grundlagenwissen zu den verschiedenen Themen raufzuschaffen oder Ideen zu bekommen. Was mache ich jetzt mit diesem Thema, das mir da im Unterricht vorgesetzt wird?
Wie haltet denn ihr das aktuell, diese Dinger?
Das ist ein großes Problem. Wir gucken natürlich, welche Koffer werden am meisten ausgeliehen und versuchen, die auch aktuell zu halten. Viele von diesen Koffern, da würde ich eher sagen, guckt da rein und ihr kriegt Impulse und Anregungen, aber die sind nicht aktualisiert. Ein Koffer wird konsequent mindestens einmal im Jahr aktualisiert. Das ist der Fluchtkoffer. Das hängt damit zusammen, dass wir dort Materialien haben, die bestimmte Kernkompetenzen des globalen Lernens eben ganz bewusst stärken, Empathiefähigkeit, Perspektivenwechsel und. Die sind eigentlich fast schon zeitlos, aber gesetzliche Vorschriften und was heißt es, als Mensch mit Fluchterfahrung hier in Deutschland gelandet zu sein, welchen neuen Gesetzen ist er aus, was ist Dublin IV? Wir arbeiten ja auch mit Geflüchteten hier bei uns zusammen im Haus. Das muss ständig erneuert werden und wir sitzen jetzt gerade dran, nach dem Welttag des Flüchtlings, wie auch immer, den neuen UNHCR-Report runterzuladen, auszudrucken, die wichtigsten Sachen zu exerpieren, um den Koffer auch statistisch wirklich aktuell zu halten. Das ist also ein ganz wichtiger Koffer. Andere Koffer, wie der Kinderrechtskoffer zum Beispiel, da ist es nur interessant, weil es immer wieder neue Fakultativprotokolle zu den Menschenrechten gibt, die man mit reinbaut. Aber es gibt wirklich auch zeitlose Koffer, könnte man sagen. Das ist sehr unterschiedlich.
Okay, wir gehen mal weiter. Es gibt ja mehr Räume als dieses Treppenhaus, in dem die Koffer sind. Hier landen wir nach 5 Schritten in sowas wie einer Bibliothek. Arbeitsplätze sind zu sehen, Drucker, das sieht eher ganz klassisch aus. Und enorm viele Ordner, die Materialien, offensichtlich Mappen versammeln, in Rot gehalten. Und eine Bücherwand, Bibliothek liegt auf der Hand. Was ist das für eine Bibliothek und wie nutzt ihr die, wie wird die genutzt?
Also in den Mappen verbergen sich so rund 4.500 verschiedene Unterrichtsmodelle von uns und von ganz vielen anderen Anbietern wie Buko oder auch Brot für die Welt, Welthaus Bielefeld, Stiftung Südwind und. Da gucken wir hin und wieder rein, die werden auch hin und wieder mal ausgeliehen. Das sind auch zum Teil historisch sehr wertvolle Dokumente drin, die man heute im Unterricht eigentlich nur so benutzt, dass man sagt, guck mal, so hat man damals gedacht und wenn man heute rassismuskritisch draufschaut, was fällt euch auf? Dann haben wir hier so eine Art Mischung aus Präsenz- und Auslehrbibliothek, eine schöne Sammlung von entwicklungspolitischer Pädagogik, Literatur für Kinder. Also das sind sogar Kinderbücher dabei und Bilderbücher. Ganz stark und so ein bisschen Grundsatzliteratur.
Ist das eine richtige Bibliothek im Sinne von, ich kann mir was mitnehmen oder wie ist die nutzbar?
Also man hat mehrere Möglichkeiten. Also man kann bei uns auf die Datenbank gehen, auf die Website oder man kann anrufen, habt ihr was da zu dem und dem Thema? Und dann wird das reserviert, dann kommt man vorbei, holt sich das ab. Aber es ist auch durchaus die Möglichkeit, bei einer leckeren Tasse fairen Kaffees sich bei uns auf die Terrasse zu setzen und selbst mal zu schmökern. Man darf hier natürlich ins Internet, man darf hier kopieren und man darf sich auch gerne beraten lassen über die Themen und über die Literatur, die wir hier haben. Aber ich sage dazu, das Erstaunliche ist, du hast das Haus von außen gesehen, das ist ein altes Haus. Die Materialien sind zum Teil auch älter und teilweise hochmodern und richtig aktuell und das macht so den Reiz der Atmosphäre hier aus, ne? Dass man denkt,
Aber es ist schön analog, das muss man auch sagen. Und während hier irgendwer angerufen wird, können wir ja mal rausgehen, denn ich habe vorhin schon gesagt, als ich reinkam, wir haben hier auf jeden Fall so Schautafeln auf der rechten Seite des Gebäudes, hinter dem Tauschregal, Ort des Lernens, ne? Hier ja ganz offenbar auch. Allerdings habt ihr hier scheinbar euch auf die Bienen fokussiert. Wie ist es dazu gekommen?
Der Küster der Simeon-Gemeinde, hier um die Ecke gehört das Gebäude auch, der hat früher als Imker gearbeitet und macht das immer noch gerne. Und da kam er vor Jahren schon auf die Idee, wir haben hier so viel Platz im Gelände, lass uns doch mal das Thema Imkerei und Bienen auch für Biodiversität mal mit ins Programm aufnehmen. Und das kann man nur draußen. Das heißt, wir haben das komplette Außengelände mit einbezogen in unsere Arbeit. Wir haben jetzt 30 ungefähr Bienenvölker, schätze ich mal, eine Bienenwiese. Das angrenzende Gelände ist sehr grün. Es ist ein Friedhof, aber da blüht ziemlich viel. Also die Bienchen haben schon genug zu tun. Und im selben Zeitraum sind auch unsere Hochbeete entstanden. Das war mal so ein Projekt Urban Gardening, urbane Landwirtschaft. Einerseits unter dem Aspekt, dass hier Kinder kommen können und mal wieder sehen, was eine Pastinake ist. Also Biodiversität und wie wächst was. Und andererseits gleichzeitig das Thema Ernährungssicherung in Ländern des globalen Südens. Die urbane Landwirtschaft schon längst entdeckt haben zur Ernährungssicherung. Und diese regionalen und globalen Themen miteinander zu verbinden, das gelingt uns ganz gut hier durch dieses Außengelände. Mhm.
Wo nicht nur die Schautafeln zu Imkerei, Bienen, die Honigbiene und was sie so tun, sondern darüber hinaus auch die Bienen bei ihrer Arbeit zu sehen sind, beziehungsweise wo sie so wohnen, ne?
Also, das ist total spannend. Und wir haben ja auch schon mit Schulklassen selbst Honig geschleudert und verköstigt. Das ist selbstverständlich. Wir verkaufen den auch. Jetzt bewegen wir uns langsam um unsere Terrasse herum.
Genau, das Haus von hinten hat nämlich noch eine Terrasse. Auch der Straßenlärm verschwindet und man ist hier so inselmäßig im Ruhigen, wenn nicht das Summen lauter werden würde, weil hier sind die Bienen und da bin ich ein bisschen vorsichtiger.
Das ist für Kinder, aber auch für Erwachsene unglaublich faszinierend, wie so ein Bienenvolk funktioniert, auch unter sich, auch im Winter, wie die sich selbst am Leben erhalten. Und wenn du jetzt mal genau hinguckst zu den Bienenstöcken, die wir haben, den Bienenkästen, also Bienenkörper hat man früher gesagt, dann siehst du, das ist ein militärischer Begriff, aber wie schnelle Flugzeuge immer im selben Winkel aus dem Bienenkasten rauskommen und ja im Winkel von, was weiß ich, 45 Grad hochdüsen in einer Geschwindigkeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ein normaler Läufer müsste dann rund 40 Kilometer schnell laufen, um das zu erreichen. Und dann ist ein permanentes Gesumme. Ab und zu hauen sie auch ab, dann sieht man, wie die sich versammeln und dann kommt der Imker und fegt die wieder ein von irgendeinem Baum und macht eine neue Bienenbeute auf, das ist eigentlich der Fachausdruck. Und wir experimentieren auch, da hinten sind große Bienenbeuten, die nicht gestapelt sind, kommt man leicht heran. Wir schleudern nicht allen Honig, sondern wir gucken auch, dass wir auch erklären, wenn wir den Honig wegnehmen, müssen wir die im Winter füttern. Und wir nehmen den Leuten die Angst. Wir haben die Schutzkleidung dafür. Es ist ein unglaublich faszinierendes Thema und macht viel Freude.
Gibt es noch irgendeinen Ort hier an der Bramfelder Laterne, den wir sehen sollten oder von dem man wissen sollte? Ich sehe zum Beispiel da hinten so bunte Gebäude hinter dem Zaun. Was ist das? Gehört das noch dazu?
Das gehört letztendlich noch dazu, auch zu dem Gelände von der Simeon-Gemeinde. Das sind unsere Kirchenkarten. Wir haben zwei Kirchenkarten, die mal vor Jahren aufgrund eines Projektes, das es heute noch gibt, vom Diakonischen Werk hier bei uns aufgestellt wurden. Da konnten Kirchengemeinden sagen, wir wollen so ein Ding. Und Menschen, die in Wohnungsnot geraten waren, die wohnungslos sind, die konnten sich darum bewerben, dort einzuziehen. Und das ist so Einzimmer, Kochnische und Dusche. Und die sind auch immer bewohnt. Die BewohnerInnen, meistens sind es Männer, die leben hier 3 Monate, 6 Monate, auch mal ein Jahr oder auch nur ein paar Wochen. Einige verschwinden ganz plötzlich, andere finden wieder eine Wohnung. Oder wir hatten einen gehabt, der ist direkt aus der Kirchenkarte dann in Altenheim gezogen. Das kommt auch mal vor. Und die tauchen dann auch regelmäßig in der Bramfelder Laterne auf und werden von einer Ehrenamtlichen aus Simeon einmal die Woche besucht und in der Regel, um einfach mal einen Gedankenaustausch zu haben oder bei Behördengängen zu helfen. Also die Kirchenkarten sind ein fester Bestandteil.
Vielleicht abschließend an der Stelle, wie kommt man hierher eigentlich? Also sozusagen, ich habe Interesse an irgendeiner dieser gerade beschriebenen Angebote. Wie funktioniert das?
Also online, gar kein Problem. Bramfelderlaterne.de in einem Wort. Also Bramfelder Laterne in einem Wort. Und dort findet man alle Kontaktdaten, auch zu den Kolleginnen aus anderen Standorten des globalen Lernens, die hier dazugehören. Man kann sich die Unterrichtsmaterialien dort anschauen und überlegen, ist da was für mich dabei. Die Seite wird mehr oder weniger konsequent gepflegt. Das heißt, man bekommt auch Informationen zur aktuellen Veranstaltung. Das ist dieses Jahr natürlich Corona-bedingt sehr wenig. Oder man fährt mit der S-Bahn bis Barmbek und setzt sich dann in die 277 und die Bushaltestelle ist direkt hier an der Tür. Oder man nimmt die U-Bahn Richtung Berne und dann hat man noch 12 Minuten Busfahrt. Also das ist topografisch der Mittelpunkt Hamburgs. Für andere ist es ein bisschen weit abgelegen, aber es ist sehr gut erreichbar über Bus und Bahn. Und einen Parkplatz für die, die mit dem Auto kommen, haben wir natürlich auch. Das ist kein Problem. Anrufen ist immer gut. Zu den Öffnungszeiten des Ladens ist immer jemand hier. Aber wenn man richtig mal eine Beratung braucht oder mal eine Idee braucht für ein Thema, gerne anrufen, Bescheid sagen und dann verabredet man sich. Und hat hier einen schönen Ort, jetzt mal ernsthaft gesprochen, der Weg ist lang. Und wenn man nur für eine Stunde kommt oder 2 Stunden in der Schulklasse, auch anstrengend für einige Schulklassen. Aber wenn man mal hier ist, man kann wirklich einen halben Tag lange Zeit, besonders im Sommer natürlich, gut verbringen. Lernen, arbeiten, diskutieren, wir haben immer ein offenes Ohr. Und es ist niemand gestresst hier oder wir können uns alle ganz gut verbergen, sodass alle sich wohlfühlen.